Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Im Juni hatte ich die Gelegenheit, auf der Sicherheitsexpo in München mit einem Experten zum Thema Drohnen zu reden. Und das Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wie vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, hat mein Mitarbeiter Hannes Fichtel zurzeit das Problem, dass er seine Masterarbeit fertigstellen muss über das Thema Drohnen. Und ich bin jetzt heute hier auf der Sicherheitsexpo in München und habe hier den absoluten Spezialisten zum Thema Drohnen gefunden, den Herrn Kaiser von der Firma Copting. Hallo Herr Kaiser.
Ja, guten Tag.
So, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor.
Mein Name ist Christian Kaiser, ich bin der Geschäftsführer der Copting GmbH. Copting ist ein Full-Service-Dienstleister im Bereich Drohnen, UAV, bis 25 Kilogramm. Wir sind sowohl Konstrukteur von Drohnen unterschiedlichster Art und auf Anforderung des Kunden. Wir auch setzen wir Drohnen im Kundenauftrag ein, trainieren, schulen, Piloten, nehmen die den Kenntnisnachweis vom Luftfahrtbundesamt, § 21 Luftvo ab und sind auch in Forschungsprojekten beteiligt.
Wie kommen wir denn dazu, Drohnen herzustellen, Drohnen zu vertreiben und das, was Sie jetzt alles gesagt haben?
Zum einen ist das eine faszinierende Technologie mit neuen Möglichkeiten. Zum anderen kann man damit nicht nur spielerisch oder hobbytechnisch umgehen, sondern durchaus auch industriellen, behördlichen oder Forschungseinsatz bringen. Und das war unser Ziel.
Was haben Sie vorher gemacht beruflich?
Beruflich war ich vorher eher Kaufmann und Informatiker in unterschiedlichen Positionen als Berater oder auch bei großen Konzernen in der Geschäftsfeldentwicklung.
Sehr gut. So, jetzt ist es ja so, dass so für den Außenstehenden das Thema Drohne so ein bisschen mit Siegeln behaftet ist. Man blickt nicht so genau durch. Was ist denn so die rechtliche Situation? Darf ich jetzt als Privatperson, darf ich nicht? Ist denn so der Einsatzbereich?
Also als Privatperson darf man fliegen, wenn man die geltenden Gesetze und Regeln natürlich beachtet. Das Erste, bevor man überhaupt anfängt zu fliegen, ist, dass man für sein Flugsystem eine Haftpflichtversicherung abschließt. Die private Haftpflicht, die man normalerweise als Privatperson hat, ist dafür in der Regel oder im überwiegenden Fall nicht gültig. Man muss eine Modellflugversicherung abschließen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Regeln, von Gesetzen, die den Einsatz oder den Flug von Drohnen ganz deutlich regelt, wie zum Beispiel, ich darf nicht über fremde Grundstücke fliegen, ich darf nicht in Kontrollzonen von Flughäfen fliegen ohne weitere Erlaubnis, ich darf mich nicht behördlichen Gebäuden wie Schulen, Polizeistationen, Feuerwehren oder Ähnliches nähern, bis auf eine gewisse Entfernung. Ich darf nicht fliegen außer Sicht, das heißt, das Flugsystem muss immer in meinem Blickfeld sein. Ich darf nicht nachts fliegen und so weiter. Da hat es eine ganze Reihe von Einschränkungen, die man unbedingt erstens wissen, zweitens beachten muss.
Gibt es da nicht auch eine Einschränkung mit Gewicht der Drohne?
Es gibt natürlich auch Regelungen in Bezug auf Gewicht der Drohne, dass man eben bis 2 Kilogramm ohne weitere Erlaubnis fliegen darf, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grenzen natürlich, der Auflagen. Ab 2 Kilo braucht man einen sogenannten Kenntnisnachweis, das ist also eine theoretische Prüfung, damit man so ein System eben bewegen kann. Und ich muss ein System, wenn es mehr als 1/4 Kilo wiegt, mit einer Plakette kennzeichnen.
Sie bieten ja Schulungen zu diesen Prüfungen an. Wie muss man sich das vorstellen, so eine Schulung?
Also die Schulungen sind ja zweigeteilt, einmal Theorie und einmal Praxis. Und die Theorie, da kann man sich im Grunde vorbereiten mit einem Lehrbuch oder aber halten wir auch Schulungen über die Theorie ab und bereiten so die Kandidaten auf die Prüfung vor. Dann erfolgt die Theorieprüfung, die auch vom Luftfahrtbundesamt, wenn Sie wollen, bestätigt wurde, geprüft wurde, ob auf Eignung ja oder nein. Ja. Dann erfolgt dann diese Prüfung, die dauert eine Stunde. Die Themen sind festgelegt, die Fragen sind festgelegt. Und im Anschluss bekommt man das Ergebnis dann direkt bestanden, ja oder nein. Wenn man bestanden hat, bekommt man eben den Kenntnisnachweis ausgehändigt und kann dann eben das System über 2 Kilo dann auch bewegen.
Sind es mehr rechtliche Fragen oder sind es auch technische Fragen? Oder?
Es sind sowohl rechtliche Fragen wie auch technische Fragen, wie auch Verfahrensfragen. Also was darf man nicht, wie auch Meteorologie.
Ah, okay, gut, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber es ist ja logisch, dass es natürlich Sinn macht, wenn es hier Sturm oder Wind ist, dass man dann auch das natürlich beachten muss.
Zum einen, zum zweiten, dass man eben dann weiß, unter welchen meteorologischen Bedingungen kann man denn fliegen, was sind die Gefahren dabei, weil die meisten Gefahren sieht man nicht, wie Wind, wie Böen, Thermik. Wie Scherenwinden, wie Thermik, wie Meteorologie jetzt unabhängig, aber irgendwelche Sendemasten und so weiter.
Sie haben gerade vom Lehrbuch gesprochen. Bieten Sie das auch an?
Also da bedienen wir uns Lehrbücher am Markt. Da gibt es eben Personen, die so ein Lehrbuch erstellt haben.
Ja.
Und da haben wir uns eben ein oder zwei rausgesucht, die wir als Vorbereitung für die Prüfungen empfehlen können.
Mhm. Die können wir dann auch in den Shownotes verlinken, wenn jemand Interesse hat, dass sich das mal entsprechend anschauen kann. Gut, und wenn jetzt derjenige die Prüfung hat, dann darf er was machen?
Also dann hat die Person zumindest nachgewiesen, dass sie die theoretischen Kenntnisse hat, ein System zu bewegen. Und mit dem Kenntnisnachweis kann eben dann ein System über 2 Kilo bis 5 Kilo geflogen werden. Dann kann man damit auch Anträge bei den Landesluftfahrtbehörden stellen für Ausnahmegenehmigung, wenn man zum Beispiel näher an Bundesverkehrswege fliegen will, als eben die 100 Meter horizontalen Abstand. Oder man kann eben die Allgemeinerlaubnisse in einigen Bundesländern beantragen und somit eben mehr tun, als man normalerweise dürfte.
Jetzt mal eine Frage als Laie. Sie sagen 100 Meter zu Straßen oder man darf auch nur eine bestimmte Höhe fliegen. Wie schätze ich das denn als Laie ab, wie hoch das Teil jetzt ist?
Zum einen hat normalerweise jedes Flugsystem eine Telemetrieanzeige, wo ich eben absehen kann, wie hoch bin ich. Wie weit bin ich weg? Man sollte sich auch immer, wenn man eben fliegt, vorher informieren, darf ich fliegen, da ja oder nein.
Ja.
Hierfür gibt es unterschiedliche Apps, die man sich installieren kann, zum Beispiel von der DFS. Mhm. Die kann man sich da installieren und über den aktuellen Standort, wo man fliegen möchte, sich informieren, gibt es Beschränkungsgebiete, ja oder nein.
Okay, auch das können wir natürlich in den Shownotes verlinken. So, das Rechtliche haben wir jetzt ein bisschen abgeklärt. Wie ist denn so die technische Entwicklung? Was kann denn so eine Drohne heutzutage?
Ui, also so eine Drohne kann erstaunlich viel, weil wir reden hier über einen fliegenden Computer.
Okay.
Damit sind sowohl die Möglichkeiten wie auch die Grenzen gesetzt. Mhm. Es kann über GPS gesteuert entsprechend in eine Position gebracht werden und ohne weitere Steuerung durch den Piloten die Position automatisiert halten.
Okay.
Es kann Routen fliegen, die man vorher programmiert. Es kann auch automatisch fliegen, indem man eben Start, Flugroute, dann Aktivitäten an bestimmten Wegpunkten, wie zum Beispiel Fotoauslösung oder Ähnliches, eben selbstständig durchführen, wieder zurückkommen und landen.
Okay.
Sie haben einige Drohnen, Hersteller bieten diese Systeme auch mit Abstandssensoriken an, oder Hinderniserkennung. Ob die jetzt zusätzlich funktionieren oder nicht, kommt immer auf die Umgebung auch drauf an.
Ja,
also dünne Äste wird schon schwierig.
Ja, ja.
Wände sind, ne, oder hat er auch dann seine Restriktionen. Ich muss halt wissen, was meine Grenzbereiche sind für das System, das ich einsetze. Das gilt dann eben für die sogenannten Consumer- oder Prosumer-Systeme der etablierten Hersteller.
Ja.
Wenn man sich jetzt überlegt, dass man, wie wir jetzt Systeme aufbauen, die kundenorientiert aufgesetzt werden, also mit spezifischer Sensorik, bestimmten Fähigkeiten, die man dann programmiert, dann kann man auch softwaregesteuert da deutlich noch mehr Funktionalität reinbringen, da man dann die Sensorik wie eine Kamera beispielsweise mit der Flugsteuerung koppeln kann, um dann auch zielgerichtete Aufgaben automatisiert erledigen zu können.
Ja, ja. Was zahlt man denn für so eine Drohne heutzutage, die solche Funktionen hat?
Also wenn man die sogenannten Consumer- oder Prosumer-Systeme ins Auge fasst, dann gehen die, glaube ich, ab 800 Euro los, irgendwie sowas.
Okay.
Und da braucht man in der Regel auch immer entweder ein Smartphone dabei oder aber ja. Einige Hersteller haben auch so ein Tablet und so bereits integriert. Wenn man dann Systeme hat, wie wir sie machen, die dann individuell aufgebaut werden, die auch eine hohe, einfache Wartbarkeit bieten und oder eine Flexibilität bieten, unterschiedlichste Aufgaben erfüllen zu können, auch mit Sensorik kombiniert, dann geht das schon in den mittleren fünfstelligen Bereich. Also dann fängt es dann an im Grunde.
Ja.
Und nach oben ist natürlich nahezu keine Grenze offen, je nachdem, was der Kunde entsprechen möchte.
Ja. Jetzt sind ja viele Hörer hier im Podcast aus dem Bereich Security. Was mache ich denn, wenn ich jetzt als Sicherheitsmitarbeiter sehe, so eine in Anführungszeichen fremde Drohne nähert sich jetzt dem Objekt?
Also Regel Nummer 1, nicht die Flinte rausholen und abschießen. dann hängt es davon ab, in welchem Gebiet befinde ich mich, welches Areal muss ich denn schützen oder bewachen.
Ja.
Da empfiehlt sich, dass man sich im Werkschutz bzw. die Sicherheitsmitarbeiter gemeinschaftlich über einen Workflow oder eine Arbeitsweise eben einigen Meldeketten entsprechend definieren und zu sagen, Drohnensichtung, Einflug von, sagen wir mal, Osten ist über Gebäude 33, um es irgendwas zu sagen.
Ja.
Um dann entweder gefährdete Personen oder aber Prototypen oder aber Dinge, die nicht gesehen werden sollen, vielleicht mal dann in Sicherheit bringen oder wegbringen oder verhüllen. Aber das System weiterhin beobachten und probieren, den Piloten zu finden.
Mhm.
Es empfiehlt sich auch häufig, die Sicherheitsleute oder den Werkschutz zu schulen. Was heißt das, Drohne fliegen? Was können Drohnen? Was können sie nicht?
Ja.
Was sind so die typischen Merkmale, an denen man erkennen kann, vielleicht woher kommt das oder was kann das, um dann daraus ableiten zu können, welche Gegenmaßnahmen kann ich denn ergreifen? Denn einfliegende Systeme probieren einzufangen oder mit irgendwie anderen Maßnahmen probieren, einen Weiterflug zu verhindern. Da gibt es das eine oder andere, nur man muss eben immer darauf achten, was passiert, wenn man sie gefangen hat, beziehungsweise was ist, wenn ich irgendwas getan habe und sie fällt runter.
Ja,
Mitarbeiter oder Gebäude oder Anlagen oder sonst irgendwas. Das ist das eine von dem, was kann ich denn eigentlich tun?
Ja.
Die nächste Frage ist, was darf ich denn eigentlich tun?
Ja.
So, und wenn ein System sich über meinem Industriegelände befindet, es darf da eigentlich nicht sein.
Ja.
Dennoch ist es halt rechtlich so, wenn ich hier das beschädige bzw. runterhole oder mit irgendwas tue, ist es und bleibt eine Sachbeschädigung. Was danach die Anwälte oder Richter daraus machen, entzieht sich meiner Kenntnis, da bin ich so wenig Rechtsanwalt für.
Ja. Es gibt ja, glaube ich, in anderen Ländern so die Idee, das mit Greifvögeln zu machen, dass dann nämlich Greifvögel darauf trainiert werden, Drohnen abzufangen. Was halten Sie von dieser Idee? Ich halte ein bisschen für schräg.
Also im Gegenteil.
Ja, okay.
Die Tierschützer mögen es mir jetzt bitte verzeihen, aber die Greifer sind im Grunde das Effektivste überhaupt.
Okay.
Weil die werden von klein auf darauf trainiert, genau diese Dinge als Beute zu erkennen und eben darauf loszugehen und sie zu greifen.
Mhm.
Die Problematik, die halt besteht, ist, dass die Multirotoren oder die Drohnen haben halt Propeller.
Ja.
Und wenn eben nun so ein Greifer eine fliegende Drohne angreift, besteht eben das Risiko, dass sie eben das Tier verletzt dabei.
Mhm.
Und auch wenn dann ein Tier es schafft, die Drohne zu greifen oder runterzuholen, ist noch immer nicht gesagt, ob es das Tier oder der Greifer das auch tragen kann und wegfliegen kann. Ne? Also bleibt noch immer die Gefahr, dass dann runterfällt und etwas dann verletzt oder beschädigt. Man darf auch nicht vergessen, dass in den Drohnen sind ja Akkus drin und diese Akkus sind zu, sag mal, 99,5% Lithium-Polymer-Akkus. Und das ist Gefahrgut, die sind brennbar. Fallen die also runter und geraten die in Brand, brennen die. Und da kann man nicht einfach hingehen mit Wasser löschen, das geht halt nicht.
Wie kann man denn Veranstaltungen vor Drohnen schützen? Wenn ich jetzt hier 10.000 Leute beim Open Air habe und 100 Meter nebenan fängt jetzt jemand an, eine Drohne zu fliegen. Die Leute sind eigentlich schon so ein bisschen auf Drohne.
Also aus unserer Konstruktionssicht und aus der Erkenntnis heraus, was man mit den Drohnen so alles machen kann, würde ich sagen, eigentlich nichts.
Okay. Okay. Gut, weil das ist so eine Überlegung, da macht man irgendwelche großen Betonboller, dass irgendwelche Terroristen nicht mit LKWs in Veranstaltungen fahren können, aber der Himmel in Anführungszeichen ist völlig frei. Ja, also das ist aus meiner Sicht ein bisschen zwiegespalten, wie da so die Sicherheitspolitik reagiert.
Das Thema ist extrem schwierig. Die Polizei oder die Behörden stehen dem eigentlich nicht unbedingt direkt hilflos, aber die stehen halt vor einem System, das Dinge kann, auf die man einfach nicht vorbereitet ist. So, und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass irgendwie ein Spaßvogel seine Drohne nimmt und das Champions League-Spiel aus irgendeinem Stadion von oben entsprechend kurz mitfilmen kann, dann kann das in der Regel auch niemand verhindern.
Ja, ja.
So, und kann man sich dann noch ganz viel mehr vorstellen, was dann entsprechend dann transportiert oder gemacht werden kann.
Ja.
Es gab ja da diesen, ich weiß nicht, wo das war, irgendwo in Serbien oder wo auch immer, wo dann eine Drohne kam mit der Flagge und
ja,
so.
Genau.
Das sind dann vielleicht die moralisch anstößigen, aber faktisch harmlosen Dinge.
Ja.
Nur das zeigt nun mal, ich kann da nicht wirklich etwas tun, außer mit dem Stadion, in meinem Beispiel, ist geschlossen. Dann ja. Aber Open Air und so, würde ich sagen, da gibt es ein echtes Problem.
Ja. Ja, vor allem ist es ja so, wenn ich zum Beispiel so eine Menge habe, wird wahrscheinlich auch die Steuerung ein bisschen schwierig sein, die Funksignale, wenn dann hier 1000 Leute mit Handy funken und so, wird es wahrscheinlich auch Schwierigkeiten geben, das Ding wirklich zu steuern.
Also einerseits ja, wenn der Pilot das dann manuell steuert, also über seine Fernsteuerung kommandiert. Wenn es aber jemand automatisiert fliegen lässt, spielen diese Dinge keine Rolle.
Ah, okay. Ja, Herr Kreis, es war ein ganz toller Einblick, den Sie uns hier gewährt haben. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.